Hinter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Wir sprechen heute in der vierten Folge zum diabetischen Makulaödem gemeinsam mit Frau Privatdozentin Dr. Olga Furaschowa über eine orale Behandlung des diabetischen Makulaödems. Mein Name ist Annika Licht und ich bedanke mich an der Stelle, bevor ich es vergesse, nochmal bei Alimera. Vielen, vielen Dank, dass Sie diese Podcast-Folge ermöglicht haben. Bisher hatten wir viel Spaß und heute geht's, ich würde fast behaupten, lustig weiter, weil es wäre jetzt irgendwie ein ziemlich toller Plot-Twist, wenn wir drei Folgen darüber gesprochen haben, wie man rausfindet, welche intravitreale Therapie am besten zum DMÖ passt. Und in der letzten Folge befassen wir uns dann mit einer Studie, die sich damit befasst, ob man es vielleicht auch einfach mit Tabletten behandeln kann. Oder was denkst du, Olga?
Ich fand den Ansatz sehr spannend und sehr ungewöhnlich, also mehr als ungewöhnlich. Weil man denkt dann auch, okay, dann nehmen wir in eine systemische Therapie und gucken, was am Auge passiert. Andererseits, Diabetes ist ja auch eine systemische Erkrankung. Also ich fand den Ansatz sehr spannend, auch wenn ich erstmal mich ordentlich einlesen musste, wie das Ganze funktionieren soll. Aber ich glaube, ich habe es verstanden und kann es gerne auch
das schon mal gut
an die Zuhörer auch weitergeben. Und ich denke, es ist möglicherweise wirklich ein vielversprechender Ansatz, der aber jetzt natürlich erst noch am Anfang steht.
Dann kommen wir doch vielleicht mal auf die große Frage, von was für einem Medikament wir eigentlich sprechen. Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, du hast dich eingelesen und verstanden, wie es geht. Das würde ich auch super gerne verstehen. Vielleicht kannst du das mit mir teilen.
Jetzt habe ich vielleicht zu viel versprochen. Ich versuche es ein bisschen
direkt aufs Latteis
kurz und verständlich zu erklären. Also es geht in dieser Studie um die orale Therapie mit Lamivudin. Da sind Tabletten oder so Kapsel, 150 Milligramm, die schluckt man zweimal am Tag. Und das Lamivudin ist gar nicht so unbekannt. Das wird schon seit den 90er Jahren als fester Bestandteil der antiretroviralen Therapie bei HIV-Patienten eingesetzt, und zwar wirklich mehr oder weniger lebenslang, und auch bei Hepatitis B-Patienten. Das ist ein Medikament, wo natürlich an erster Stelle diese virostatische Wirkung steht, also das ist wirklich nur virostatisch. Das Lamivudin macht Folgendes: das baut sich in die virale DNA ein und täuscht vor, ein Protein zu sein, was es aber gar nicht ist, gelingt es dem aber hervorragend, sodass diese weitere Wachstum von der DNA-Kette kann nicht mehr erfolgen. Weil Lamivudin wurde da reingelassen, aber das ist eigentlich gar nicht das, was die DNA-Kette braucht. Damit wird diese wachsende DNA-Kette quasi gestoppt und das Virus kann sich dann entsprechend nicht weiter repliziert werden. Aber uns interessiert ja bei dem diabetischen Makulaödem natürlich keine antivirale Wirkung. Also das ist jetzt nicht so der Schwerpunkt, sondern das Lamivudin hat auch noch als Nebeneffekt eine antiinflammatorische Wirkung. Und zwar hemmt das die sogenannten Inflammasome. Das sind, wenn man das jetzt kurz erklärt, also auch Proteinkomplexe unseres eigenen Immunsystems, sie dienen als so eine Art Zündstoff für Entzündungsreaktionen. Das heißt, sie sind hochreguliert, wenn es jetzt ein inflammatorischer Zustand ist. Und wir wissen, dass Diabetes und diabetisches Makulaödem, aber auch Diabetes als Erkrankung selber, natürlich unter anderem auch eine wichtige pathogenetische Säule mit Inflammationen als Bestandteil hat. Insofern ist diese antiinflammatorische Wirkung gar nicht so uninteressant. Und das erschien unseren Kollegen aus Brasilien sogar so spannend zu sein, dass sie eben eine Studie mit Patienten mit diabetischem Makulaödem angelegt haben, die sie mit diesem oralen Lamivudin tatsächlich über 8 Wochen behandelt haben.
Krass, okay. Aber erstmal Hut ab, das war wirklich sehr verständlich und Habe ich jetzt auch verstanden. Ich meine, ich stand in dem Paper erstmal ein bisschen auf dem Schlauch und hatte ein bisschen Grübeln. Also vielen herzlichen Dank erstmal dafür.
Sehr gerne. Ich hoffe, es haben keine Virologen hier im Podcast auch mit eingeschaltet. Nicht, dass ich da jetzt irgendwelche wichtigen Details unterschlagen habe.
Also ich hoffe doch, dann kriegst du bestimmt Lob. Das ist bestimmt. Also wenn ich mir das so überlege, wie die da drauf gekommen sind, bin ich sehr beeindruckt und hoffe auch irgendwie gleichzeitig, dass vielleicht noch andere Leute auf weitere Ideen kommen. Aber gut, wir befassen uns jetzt weiter mit dem Paper. Du hast gesagt, die haben das 8 Wochen lang bekommen, aber nicht nur das, richtig?
Jein. Also letztendlich gab es 2 Gruppen, weil das war eine doppelverblindete, wirklich randomisierte, kontrollierte Studie. Also die war klein,
ja,
weil es waren insgesamt nur 24 Teilnehmer, aber die war trotzdem, wie gesagt, komplett verblindet und randomisiert. Und in der quasi Behandlung, also in der experimentellen Gruppe, in der Lamivudin-Gruppe waren 16 Augen und in der Placebo-Gruppe waren 21 Augen. Also es ist wirklich keine sehr große Kohorte. Und die Lamivudin-Gruppe wurde 8 Wochen lang mit diesem Lamivudin, wie gesagt, 2x täglich behandelt. Die Placebo-Gruppe hat entsprechend die Placebo-Tabletten bekommen. Aber nach 4 Wochen haben beide Gruppen zusätzlich eine einmalige Injektion von Bevacizumab bekommen.
Okay.
Genau, das heißt, in der Lamivudin-Gruppe haben wir die ersten 4 Wochen nur Lamivudin-Behandlung und die zweiten 4 Wochen ist es Lamivudin und Bevacizumab als gesamte Wirkung. Und in der Placebo-Gruppe gab es die ersten 4 Wochen nur die Placebo-Tabletten und in der Woche 4 gab es dann einmal auch eine intravitreale Bevacizumab-Gabe.
Was denkst du, warum haben die das so gemacht? Ich habe mir nämlich gedacht, die haben das vielleicht deswegen so gemacht, weil es leichter durch die Ethik zu kriegen war. Weil wenn man dem Ö sieht und dann sagt, okay, wir behandeln euch jetzt einfach mal nicht mit der Standardtherapie, sondern wir geben euch einfach mal was anderes oder nichts, dann ist das natürlich sehr viel schwieriger zu rechtfertigen, als zu sagen, 4 Wochen lang bekommt ihr erstmal nicht die Standardtherapie. Das ist ja auch oft, darf man ja nicht unterschlagen, das ist ja auch oft in manchen Teilen der Welt war mindestens die Wartezeit für eine intravitreale Therapie. Oder was hast du gedacht, warum haben die das so gemacht?
Möglicherweise war der ethische Aspekt das eine, aber ich denke auch, dass wir, wenn wir über irgendeine ganz neue, sagen wir mal so, mehr oder weniger experimentelle Behandlung von DMÜ sprechen, dann müssen wir tatsächlich irgendwie das auch mit Standard vergleichen. Und Standard ist ja Anti-VEGF. Insofern, ich denke, sie wollen erstmal gucken, wie ist das denn im Vergleich rein mit Placebo? Und dann wollten sie aber tatsächlich schauen, wie ist es im Vergleich mit Bevacizumab? Und was auch interessant ist, was später in den Ergebnisteil auch diskutiert wird, dass Lamivudin wirkt ja anders als Anti-VEGF und möglicherweise eine Kombinationstherapie aus Lamivudin und Anti-VEGF tatsächlich auch nochmal einen zusätzlichen Benefit bringt, sodass wir jetzt nicht darüber reden, entweder das eine oder das andere, sondern möglicherweise ergänzen sich die beiden, weil sie völlig verschiedene pathophysiologischen Wege letztendlich angreifen. Und das ist möglicherweise auch der Sinn, warum das hier kombiniert wurde, um zu sehen, was die Kombinationstherapie bringt.
Wonach haben die denn dann geschaut?
Na, natürlich nach dem Visus. Der gute alte Visus.
Warum
fragst du
das eigentlich jedes Mal?
Aber sie haben auch nach der Netzhaut-Dicke geguckt, aber da kam wirklich was Spannendes raus. Kommen wir gleich dazu.
Dein Lieblingsparameter, wie ich gehört habe, der Netzhaut-Dicke.
Ja, genau, den liebe ich schon seit Jahrzehnten. Vielleicht soll die Liebe leiser aufhören. aber wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, zu den Einschlusskriterien, sie haben absichtlich, na, was heißt absichtlich, aber sie haben auf jeden Fall klar definiert, dass eingeschlossen wurden nur die Augen, die von vornherein relativ schlechten Visus hatten. Also unter 20, 50stel, das ist so ungefähr übertragen in unsere Dezimalwerte 0,4. Also es waren schon Patienten, die recht fortgeschrittene Befunde von Anfang an hatten und die zentrale Netzhautdicke zu Beginn war über 500 Mikrometer, also das ist schon auch, wenn wir sagen, Definition von diabetischem Makuladem ist 250 Mikrometer, also höher als 250. Und hier lagen wir bei Durchschnittswert von 558. Also das ist dann schon so doppelt so dick. Das waren schon wirklich recht fortgeschrittene Befunde. Und sie haben erstmal geschaut, wie entwickelt sich die Sehkraft während der ersten 4 Wochen, wo es rein Lamivudin gegen Placebo ja getestet wurde. Und dann entsprechend nach weiteren 4 Wochen, also insgesamt nach 8 Wochen, auch nochmal separat geguckt, nach der Visus und nach der Netzhautdicke. Es ist wirklich sehr interessant, dass in den ersten 4 Wochen, wo wir quasi Placebo gegen Lamivudin vergleichen, war das ganz eindeutig zugunsten von der Lamivudin-Gruppe ausgefallen, weil nämlich die Lamivudin-Gruppe hatte knapp 10 Buchstaben Visus Gewinn. Das sind quasi 2 Zeilen.
Was?
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, je schlechter der Ausgangsvisus, desto mehr kann ich da vielleicht was verbessern. Na? Also
mehr aber ist 2 Zeilen ist jetzt schon viel.
Es ist wirklich bei so einer kleinen Gruppe. Viel, genau. Und in der Placebo-Gruppe war es Anstieg, oder so war sogar Abfall, nicht Anstieg, sondern Abfall um 1,8 Buchstaben. Also wie wir vorhin in der anderen Folge besprochen haben, das ist plus minus null praktisch. Also gab es keinen großen Unterschied. Aber dafür 2 Zeilen Visus gewinnen in der Lamivudin-Gruppe.
Wahnsinn, okay.
Das war schon mal wirklich sehr beeindruckend. Und wenn wir dann die Ergebnisse nach 8 Wochen angucken, wo wir tatsächlich in der Lamivudin-Gruppe auch noch zusätzlich additiv die Wirkung von Bevacizumab haben, dann ging das natürlich weiter. Und dann hatte die Lamivudin-Gruppe 16,9, also 17 Buchstaben. Das ist ein bisschen mehr als 3 Zeilen insgesamt. Im Vergleich
das
zu
ist
der...
schon viel.
Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Wir sind da gerade in dem Bereich, was wir in anderer Folge besprochen haben, klinisch relevanter Visusanstieg. Ne? Das sind die 3 Zeilen und das ist hier nach 8 Wochen hervorragend erreicht worden. Nach 8 Wochen. Ja, also normalerweise müssen wir 3 IVOMs spritzen. Das sind ja definitiv 12 Wochen, bis wir sowas erreichen können, wenn es überhaupt gut läuft. Und in der Placebo-Gruppe, die dann aber auch Avastin bekommen hat, nach 4 Wochen, gab es dann vermutlich höchstwahrscheinlich durch Avastin auch eine Visusverbesserung um 5 Buchstaben. Das ist das, was man auch kennt aus Protokoll-T-Studien, was so eine durchschnittliche Bevacizumab-Injektion einmalig erreichen kann. Das war jetzt nicht so verwunderlich, aber der Einstieg, der Visusanstieg in der Lamivudin-Gruppe war wirklich beeindruckend.
Ja, apropos Protokoll T, die haben ja noch so eine Sache gemacht, die hat mich eher verwirrt, und zwar die synthetischen Kontrollen. Die haben sich Patienten, die mit verschiedenen Anti-VEGF-Präparaten behandelt worden sind, aus der Protokoll T-Studie angeschaut und dann nochmal verglichen quasi. Wobei die Patienten, die sie sich angeschaut haben, auch für meinen Geschmack ein bisschen zu heterogen waren. Man kann sich das bestimmt aus Interesse mal durchlesen. Ich würde da jetzt tatsächlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich finde, ich persönlich finde es für die Ergebnisse, die die Studie tatsächlich hat, nicht so wahnsinnig relevant. Wie siehst du das in Bezug auf diesen Einschub, muss man ja sagen?
Ich fand es auch recht kompliziert, genauso wie du das schilderst. Also den Begriff synthetische Kontrollgruppe, da musste ich mich auch erstmal einlesen, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Und es ist jetzt nicht so, dass die einfach nur die Daten von Protokoll T extrahiert haben, sondern sie haben dann nochmal viel kompliziertere statistischen Modelle und Auswertungen laufen lassen, damit sie am Ende, sag ich mal so, die Gruppen mit dem gleichen Ausgangsvisus vergleichen, weil wir wissen, der Ausgangsvisus, mit dem wir starten, ist der wichtigste prognostische Faktor für das Behandlungsergebnis. Das ist ja relativ logisch und eindeutig. Das heißt, wenn ich in diesem Paper eine Gruppe nehme, die wirklich einen Visus, so ungefähr einen Durchschnittsvisus von 0,2 hatte zum Behandlungsbeginn, dann kann ich das natürlich nicht vergleichen mit Protokoll T, Gruppe, die mit Aflibercept zum Beispiel behandelt wurde, die vielleicht einen Visus von 0,4 oder 0,5 als Ausgangswert hatte. Das ist wie der Äpfel mit Birnenvergleich. Das heißt, sie haben das nochmal synthetischer verändert, um dann nur die Gruppe so anzupassen, dass der Ausgangsvisus identisch ist. Fand ich auch wirklich sehr kompliziert. Und wie du auch sagst, finde ich für die Hauptbotschaft dieser Arbeit aus meiner Sicht auch wirklich verzichtbar.
Also danke auch für die Einordnung. Vielleicht habe ich ja einfach den Punkt daran noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht meldet sich ja irgendwann auch der Felipe Pereira, der diese wunderbare Studie durchgeführt hat oder zumindest als Erstautor hier genannt ist. Er hat sie sicherlich nicht alleine durchgeführt. Es gibt viele Co-Autoren, aber genau. Vielleicht haben wir es nicht verstanden, aber es ist auf jeden Fall kein notwendiger Einschub, um diese Studie zu verstehen. Deswegen können wir jetzt auch wegen mir weitergehen. Ich wollte es nur einmal nicht unerwähnt lassen für die Leute, die die Studie nachlesen und sich an der Stelle denken, hä, warum haben die darüber nicht versprochen? Jetzt haben wir über die 2-Monats-Daten quasi gesprochen. Mich hätte aber interessiert, Die Studie lief ja von Februar 2022 bis September 2023. Das sind 2 Monate, die man betrachtet hat. Man hätte ja bestimmt von ein paar Patienten auch noch Werte erheben können, die später gewesen sind, auch nach der Behandlung mit Lamivudin.
Möglicherweise. Ich denke aber, also das war jetzt nicht der Fokus dieser Arbeit. Sie haben sich auch da jetzt nicht weiter geäußert, ob das jetzt eine longitudinale Auswertung geplant ist. Mhm. Das Einzige, was hier berechtigterweise nochmal in der Diskussion auch erklärt oder erwähnt wird, ist, klar, es ist eine kurze Dauer von nur 2 Monaten. Aber wir wissen aus vielen Studien, wie der gute alte Protokoll T auch, dass den meisten Visusgewinn, also 70% des Visusgewinns, was wir mit unserer Therapie von DMÜ erreichen können, hat man zum Beispiel im Protokoll T innerhalb der ersten 2 Monate gesehen. Mhm. Das heißt, wir sehen schon innerhalb der ersten 2, 3 Monate, wohin die Reise geht. Und da ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir das meiste an funktionellen Ergebnis rausholen. Insofern haben Sie dann entsprechend gesagt, okay, wir haben hier auch die 8 Wochen Daten, also auch 70% des Visusgewinns, was man mit Anti-VEGF hat, kann man dann entsprechend mit unseren Daten auch vergleichen. Aber wir haben noch gar nicht über meinen Lieblingsparameter gesprochen, weil das nämlich wird wirklich interessant vielleicht.
Ach, die Netzhautdicke.
Genau. Richtig. Nur der Vollständigkeit halber, weil die sich nämlich überhaupt nicht so stark verändert hat. Das ist ja das Interessante hier dabei. Die Visus ist ja super angestiegen in der Lamivudin-Gruppe. Das war wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Aber die Netzhautdicke in den ersten 4 Wochen, wo es noch kein Bevacizumab im Spiel gab, da ist so gut wie gar nichts passiert. Mhm. Nach der einmaligen Gabe von Bevacizumab war das tatsächlich so, dass die Netzhautdicke dann abgenommen hat, um ein bisschen über 100 Mikrometer. Das ist auch vergleichbar mit dem, was wir aus den Studien zu Anti-VEGF-Medikamenten kennen. Aber hier ist wirklich interessant. Wir haben ein super schönes funktionelles Ergebnis mit dem Visus, aber die Netzhautdicke, die geht einen ganz anderen Weg. Also die verändert sich unter Lamivudin so gut wie überhaupt nicht. Und deshalb war das nochmal möglicherweise ein Hinweis darauf, dass außer VEGF sicherlich noch andere Komponente mit Inflammation völlig unabhängig von dieser Flüssigkeitsansammlung jetzt direkt in der Netzhaut tatsächlich auch im Spiel sind, die man möglicherweise mit Lamivudin hervorragend adressieren kann. Das fand ich wirklich sehr interessant.
Also mögliche Folgefragestellung wäre quasi auch, dass man überlegt, okay, wie wirkt das jeweils bei Patienten, die, sagen wir mal Mist am Anfang in der Vorderkammer, das den VEGF-Spiegel oder den Spiegel an IL-6 und IL-8 und was einem sonst noch so einfällt. Wir hatten das ja auch schon mal erwähnt. Und dann zu gucken, wo wirkt Lamivudin am besten. Du hattest das im ersten Podcast, hast du es so schön gesagt, dass du in so 3 Achsen betrachtest. Einmal in der VEGF-Achse, dann einmal in der inflammatorischen Achse und dann noch in der atrophen Achse.
Neurodegeneration kann man vielleicht das eher so formulieren, die dritte.
Gut, dann Neurodegeneration klingt sehr viel wissenschaftlicher, vielen Dank. Also in der neurodegenerativen. Genau, das finde ich sehr spannend. Wirft bei mir aber dann auch so eine Frage auf, ob man vielleicht auch andere Erkrankungen damit behandeln kann. Also wenn es jetzt die inflammatorische Achse ist, auf die man ja auch abzielt, du hattest es ja am Anfang so schön erklärt, was könnte Lamivudin dann zum Beispiel für parachoroidale Erkrankungen tun? Zum Beispiel für ein CCS?
Ich glaube überhaupt nichts.
Okay.
Ich glaube, die aktuelle, aber es sind wiederum nur, ich kann mich aber auch gerne irren, also der aktuelle Stand sozusagen der Pathogenese von Pachychoroid ändert sich aber auch alle ein paar Jahre oder sogar ein paar Monate, je nachdem, welches Paper gerade rauskommt. Aber da ist der aktuelle Stand, dass es sich im Grunde genommen bei Pachychoroid um eine venöse Überlastungskoroidopathie handelt. Und entzündliche Komponente sind da, glaube ich, tatsächlich gar nicht so richtig im Spiel, sondern es ist irgendwie ein erhöhter venöser Druck, durch was auch immer. Da gibt es mehrere Erklärungsansätze, aber da würde ich jetzt nicht so viel von Lamivudin erwarten. Aber tatsächlich, es gibt ja haufenweise andere Erkrankungen, die mit Inflammation einhergehen. Und das wäre sicherlich ein sehr spannender Ansatz. Es wird jetzt auch größere Studien geben, also jetzt nicht zu Lamivudin direkt, sondern zu seinem Derivat. Das heißt jetzt im Internet wird es als K9 genannt, Molekül. Ich mehr weiß. K9, okay. Genau, Kala9 sozusagen. Was von Lamivudin sich insofern unterscheidet, dass es K9 keine Mitochondrien-Toxizität hat, weil das ist ein bisschen das Problem von Lamivudin. Das wird im Großen und Ganzen gut vertragen, aber das einzige, aber schwerwiegende, was man mit Lamivudin erleben kann, ist durch die Mitochondrien-Toxizität, weil das kann sich dort in diese DNA-Polymerase ja auch eben, also mit ihr interagieren, da kann es zu einer Laktatazidose führen. Und in der Regel, wenn man aber regelmäßig Labor kontrolliert, ist es wohl alles gut beherrschbar. Aber dieses Derivat, jetzt K9, soll wohl tatsächlich gar keine Mitochondrien-Toxizität haben und ist natürlich dann von Nebenwirkungsprofil noch viel besser. Und das ist dann natürlich, ich glaube, da stehen wir vor einer spannenden Ära mit vielleicht möglicherweise ganz neuen Ansatz in der DMÜ-Behandlung.
Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, was da noch so kommen wird. Wobei es auch gerade ganz kurz so ein bisschen traurig fand, dass man nicht schon, also das wird ja, wie du schon gesagt hast, seit den 90ern angewendet. Und jetzt sagt man, ach ja, okay, gut, wenn es DMÜ-Patienten betrifft, dann könnte man ja auch mal gucken, ob man was gegen die Mitochondrien-Toxizität tut. Finde ich nicht so ganz fair, muss ich sagen.
Die Wege sind lang. Wir wissen, wie lange hat es gedauert. Man wusste schon seit den 90er Jahren, dass VGF-Spiegel hoch ist in dem Kammerwasser von Diabetikern. Aber wie lange hat es gedauert, bis wir das erste Anti-VGF-Medikament spritzen konnten? Da lagen auch viele Jahre dazwischen. Die Geduld müssen wir bringen.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass es jetzt nicht so lang ist, weil das Medikament ist ja an sich schon zugelassen, wenn auch für andere Dinge. Olga, ich will gar nicht so richtig aufhören, aber ich habe gar keine Fragen mehr zu dieser Studie. Zumindest keine, die es jetzt nicht komplett übertreiben würden. Ich danke dir für deine Zeit und deine Erklärung. Es hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ich hoffe, wir wiederholen das vielleicht bevor die nächsten Studien hier zu draußen sind, wenn du sagst, da muss man noch einen langen Atem haben.
Ja, sehr gerne. Und wir können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nur animieren dazu, dass sie vielleicht auch da aktiv tatsächlich an der Entwicklung neuer Medikamente arbeiten oder neuen therapeutischen Ansätzen, weil je aktiver wir alle da tätig sind, desto weniger wird es dauern.
Absolut. Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank auch nochmal an meiner Stelle fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an Alimera fürs Möglichmachen. Dann verabschieden wir uns und freuen uns auf den nächsten Podcast-Monat. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.